Ja, ich freue mich, dass ich euch alle heute begrüßen darf. Und das Thema Versuchungen, ja, das kennt wahrscheinlich jeder von uns. Nur in der heutigen Zeit legt man es oft falsch aus. Wenn man in den Raum heute fragt, was ist eine Versuchung, dann sagt jemand, ah ja, man muss alles versuchen, alles probieren. Ja, also die Sprache verändert sich auch und wandelt sich. Und manchmal denkt man, man redet über die gleichen Dinge und man denkt, man versteht einander. Und wie jemand so schön sagte, man spricht miteinander, aber man versteht sich nicht. Und heute die wichtige Frage, Versuchungen nachgeben oder widerstehen. Und generell ist es uns Menschen zu eigen, dass wir leichter nachgeben, als dass wir widerstehen. Das wird manchmal auch in oder mit irgendwelchen Sprichworten argumentiert, dass man sagt, naja, komm, der Klügere gibt nach. Ja, und dann wird das angewandt auch auf die Versuchung, dass man sagt, ja, der Klügere gibt nach. Ist aber falsch. Es gibt Situationen, da gibt der Klügere nach. Aber wenn es um Versuchungen geht, da kann der Klügere nicht nachgeben, sondern da widersteht der Weise. Und es ist unklug, in einer Versuchung nachzugeben. Und wenn wir uns das Thema anschauen, Versuchungen, in Gottes Wort, in der Bibel, dann haben wir ein gutes Beispiel, nämlich den Herrn Jesus, der sowieso das beste Vorbild für uns alle ist. Wie hat er gehandelt? Hat er nachgegeben? Hat er widerstanden? Was hat er gemacht? Und wir lernen von ihm auch, wie man widersteht. Und wir haben da eine sehr bekannte Begebenheit im Matthäusevangelium in Kapitel 4. Wenn ihr die Bibel dabei habt, dann könnt ihr die gerne mit aufschlagen. Da steht bei vielen als Überschrift die Versuchung Jesu. Das war so ziemlich am Anfang seines öffentlichen Wirkens, bevor sein öffentlicher Dienst begann, gab es diese Situation, die ja, Matthäus, Lukas, Markus beschreiben. Und wir wollen uns diese Verse einmal lesen. Und da sehen wir auch, von wem die Versuchungen ausgehen und wie sie gestrickt sind. Lass uns diese Bibelstelle einmal lesen. Matthäus Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. Darauf wurde Jesus vom Geist, also vom Heiligen Geist, in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, und der Versucher ist hier der Teufel, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er, also Jesus, aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, also nach Jerusalem, und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm, also dienten dem Herrn Jesus. Und vielleicht denkst du heute, was hat das mit mir zu tun? Das war damals, das sind 2000 Jahre her, so grob. Was hat das mit uns heute zu tun? Das ist ganz einfach. Wenn wir uns zu Christus Nachfolge bekennen, folgt früher oder später die Prüfung. Bastel hat schon die Schule erwähnt. Und ja, meistens war das eine böse Überraschung, wenn man eine Hausaufgabenüberprüfung hatte. Und selbst wenn man eine Klassenarbeit hatte, man weiß, dass sie kommt. Nicht immer ist man gerüstet. Und das hatte ich in meiner Berufsausbildung. habe mal Werkzeugbau gelernt, also Maschinenbau. Und dann hatten wir irgendwann unsere Zwischenprüfung und wir kamen dahin und wir hatten ja die Einladung und in der Einladung stand drin, ihr dürft die Formelsammlung nutzen. Und da kamen wir und haben gedacht, Mensch, wenn du die Formelsammlung nutzen darfst, brauchst du sie nicht auswendig lernen. Das ist eine tolle Sache. Ja? Und dann saßen wir da und dann kam unser Prüfer und sagte, was ist denn das? Ja, die Formelsammlung. Ja, warum habt ihr die da? Wegpacken. Da haben wir gedacht, in der Einladung steht, wir dürfen sie nutzen. Und dann sagte er, ach so, steht in der Einladung, ja. Na gut, dann sammle ich die Prüfung ein. Und dann hat er eine andere Prüfung ausgeteilt. Und das war eine Gesellenprüfung. Also anstatt Zwischenprüfung hatten wir dann eine Gesellenprüfung. Die besten zwei Noten waren 4+ und 4-. Könnt ihr euch vorstellen, ne? Inklusive Formelsammlung, da kannst du dann auch nicht unbedingt etwas mit anfangen. Wir haben uns damals sehr aufgeregt und dachten, was ist das? Hat uns aber vorbereitet, dass man wusste, Moment, A, es kann immer Überraschungen geben. Dank dieses eines Lehrers haben wir nachher viel gelernt und wussten, oh, da musst du ein bisschen mehr tun als das, was gefordert wird. Und man hat die Formeln dann nicht nur mitgehabt, sondern man hat sie dann versucht zu lernen. Und so, wenn wir uns zu Christus Nachfolge bekennen, folgt früher oder später eine Prüfung. Und dazu lässt Gott manchmal auch Versuchungen seitens des Satans zu. Ja, wir lesen ja in Jakobus 1, Vers 13, dass Gott selbst niemanden versucht. Gott versucht niemanden zum Bösen. Gott prüft. Aber Gott lässt Versuchungen seitens des Satans zu. Und so kommt eine Prüfung auch in deinem Leben. Es ist nicht die Frage, ob eine Prüfung kommt. Es ist nur die Frage, wann kommt sie. Und es kommt immer eine Prüfung. In den verschiedensten Dingen unseres Lebens kommen Prüfungen. Und dass diese Situation hier, als der Herr Jesus geprüft wird, absolut unter Gottes Kontrolle war, das sehen wir bereits in Vers 1. Das ist der beste Beweis. Es heißt ja hier, dass der Herr Jesus vom Heiligen Geist in die Wüste geführt wurde. Und deswegen bin ich immer sehr vorsichtig, wenn ich sage, das kommt vom Satan, das kommt von Gott. Das weiß ich nicht. Das ist auch nicht die Frage. Die Frage ist, wenn ich dort in der Wüste bin, widerstehe ich der Versuchung oder gebe ich nach? Also diese zwei Optionen hast du. Es gibt keine goldene Mitte. Und deshalb, eins nimmt bitte auf jeden Fall heute mit, egal in welcher Wüste du landest, egal in welcher Versuchung oder Prüfung du landest, wenn du Gottes Kind bist, darfst du wissen, Gott ist da. Gott lässt uns nicht einfach so in die Wüste gehen und dann sieh zu, wie du klarkommst. Das macht der Teufel, der macht das, der lässt uns in die Wüste laufen. Gott nicht, Gott ist immer da. Und wie bereits erwähnt, Matthäus, Markus, Lukas, die beschreiben diese Versuchung Jesu in der Wüste und sie machen alle diese Aussage, dass der Heilige Geist den Herrn Jesus in die Wüste geführt hat und somit kann man sagen, die Versuchung Jesu war ein fester Bestandteil von Gottes Plan. Es fällt uns manchmal leicht zu sagen, ach, Gottes Plan und Gott hat einen Plan mit dir und solche Dinge. Aber wenn dann die Versuchungen und die Prüfungen kommen, dann sagen wir auch, also das möchten wir gerne ausklammern. Aber das gehört mit dazu. Und bei Jesus Christus kann man sagen, ließ Gott der Vater die Versuchung zu, weil sich in diesen Versuchungen die Sündlosigkeit seines Sohnes, des Heilandes und Erlösers der Menschen bewiesen hat. Gott, der Vater, wusste, dass der Herr Jesus sündlos ist. Aber das war noch einmal ein Beweis, dass er wirklich dieser Sühner ist, dieser Erlöser, der die Sünde der Menschheit auf sich nehmen kann. Bei uns Menschen ist das anders. Das ist nicht ein Beweis dessen, dass wir sündlos sind, sondern bei uns lässt Gott die Versuchungen und die Prüfungen zu, um uns stärker zu machen, um uns standhafter zu machen, um uns vorzubereiten, um uns auch zu läutern, unnötige Dinge aus unserem Leben hinaus einfach herauszukehren, kann man sagen. Und ja, wir wachsen durch Versuchungen und durch Prüfungen, sowohl im Glauben als auch im Vertrauen auf Gott. Man wächst nicht einfach so, wenn alles gut ist. Diejenigen von euch, die vielleicht auch ein bisschen Sport machen, die wissen, wenn du einen Marathon laufen willst, dann musst du jeden Tag trainieren, dann musst du jeden Tag laufen. Wenn du jeden Tag 5 Kilo Nudeln isst, wirst du diesen Marathon dadurch auch nicht bestreiten können. Ja, also jede Disziplin braucht ihr Training und unser Training erfolgt durch diese Prüfungen und auch durch die Versuchungen, obwohl wir sie oft als negativ sehen. Der Satan, wie handelt er hier? Wir merken, die Versuchungen gehen vom Teufel aus. Er bot dem Herrn Jesus, kann man sagen, durch diese Versuchungen eine Abkürzung an. Er sagte, ja, du kannst ans Ziel kommen, aber es gibt eine Abkürzung. Weißt du, es gibt eine Abkürzung. Und genau das bietet der Teufel oft uns an. Er sagt, pass auf, du gehst den Weg, du hast ein Ziel, alles gut, du glaubst an Gott. Aber weißt du, hier, da gibt es eine Abkürzung, da bist du viel schneller. Es ist viel einfacher, viel chilliger, sagt man. Ja? Und über diese Abkürzung versucht er uns eigentlich vom Herrn Jesus abzulenken und eigentlich vom Kreuz abzuhalten. Ihr denkt, welches Kreuz? Der Herr Jesus nahm tatsächlich das Kreuz auf sich und starb am Kreuz. Wir sterben jetzt nicht am Kreuz, aber der Herr Jesus hat gesagt, jeder trägt ein Kreuz. Ja, nicht eben das Kreuz, an dem man gekreuzigt wird, aber eben im Leben. Und der Teufel versucht das Unmögliche, nämlich den Messias, den Herrn Jesus zum Sündigen zu bewegen. Und so bietet der Satan auch uns Menschen eben Abkürzungen an, um uns zu bremsen oder andere Menschen aus dem Reich Gottes herauszuhalten oder auch um unseren Lohn zu schmälern oder um zu verhindern, dass wir das Evangelium weitergeben und dadurch Menschen gerettet werden. Das ist sein Ziel. Und wenn der Satan es schafft, dich abzulenken, dann schafft er automatisch dadurch, Menschen ins ewige Verderben zu bringen, weil wir uns ablenken, weil wir das Evangelium nicht weitersagen, weil wir vielleicht irgendwo ein schlechtes Vorbild sind. Damit lässt er andere fallen. Also wir merken, er braucht immer Werkzeuge, aber Gott ist stärker und lehrt uns hier einige Dinge, wie wir eben diesen Versuchungen widerstehen können. Ja, was interessant ist an der Versuchung Jesu, wir sehen, es gibt da Parallelen zum Volk Israel, die Versuchung Jesu fand in der Wüste statt. Nicht unbedingt im Tempel oder so, auch nicht in seinem Heimatdorf oder Heimatstadt. Und das Volk Israel, das ist eine Parallele, wurde in der Wüste auch geprüft. Der Herr Jesus 40 Tage oder nach 40 Tagen, das Volk Israel nach 40 Jahren oder auch 40 Jahre in der Wüste. Das ist nachzulesen in 1. Korinther 10, Vers 1 bis 13. Und das Interessante ist dort, dass wir dort lesen, es ist für uns zur Lehre, damit wir daraus lernen und nicht in denselben Fettnapf treten wie sie damals. Und wenn wir heute glauben, wir leben in Deutschland, wir leben im christlichen Abendland und wir werden hier nicht versucht und nicht geprüft, dann, oh Überraschung, doch, du wirst geprüft, du wirst versucht und vielleicht denkt man auch, naja, man wird in guten Zeiten geprüft oder manche sagen dann, naja, vielleicht im Paradies oder so. Nein, was glaubst du, wo du geprüft wirst? Nicht in einer theokratischen Bundesrepublik Deutschland, sicherlich nicht. Aber wir werden auch im bildlichen Sinn, da wo wir es nicht erwarten, in die Wüste geführt. Und gerade der Niedergang Europas und Deutschlands zeigt es, dass das ein gutes Prüffeld für uns ist. Wir wünschen uns manchmal, naja, so hört man manchmal, ich würde gern zur Zeit Jesu leben. Manche sagen, ich würde am liebsten zur Zeit der Reformation leben. Da ging was. Echt jetzt? Willst du wirklich zur Zeit der Reformation leben oder zur Zeit Jesu? Da waren die Herausforderungen ziemlich hoch. Da wäre so ein Jugendtag wie heute, hätte geendet mit wahrscheinlich Verbrennung auf dem Scheiterhaufen 3 Tage später. Ja, oder mit dem Ertränktwerden irgendwo. Also, wenn wir das heute in Deutschland nicht haben, ist das nur eine Gnade Gottes, denn woanders werden Christen dafür verfolgt. Aber wir sind dann manchmal schon, ja, entrückt aus dieser Welt, dass wir sagen, ich würde lieber in der Vergangenheit irgendwo leben, aber du lebst heute und hier und heute sind deine Versuchungen oder deine Prüfungen. Und in den letzten 2 Jahren sind, kann man sagen, bei vielen Christen oder auch Nichtchristen die echten Motive im Herz herausgekommen, was wirklich drinsteckt. Es gab viele Leute, die haben viele fromme Sprüche gebracht Und nach 2 Jahren Corona stellt man dann fest, aha, waren nur Sprüche. Oder wir haben uns gestern darüber unterhalten, ich bin davon ehrlich gesagt ausgegangen, nachdem 2 Jahre hier und da Einschränkungen sind, dass man, wenn dann die Einschränkungen mehr oder weniger komplett aufgehoben sind, wie es jetzt aktuell für eine Zeit lang, denke ich mal, der Fall ist, dass dann alles überquellen müsste. Denn was haben sich in den letzten 2 Jahren Leute auch hier und da aufgeregt? Ja, das darf man nicht, jenes darf man nicht. Jetzt, wo man es kann, kommen sie auch nicht. Weil jetzt, wo man es kann, kann man auch auf Malle fliegen und man kann sich dort an den Strand legen. Nichts gegen Urlaub, aber die Frage ist, das ist eine Versuchung. Diese Freiheit kann eine Versuchung werden. Und sehr oft ist die Freiheit eine Versuchung. Und es kommt dann raus, was im Herzen wirklich drinsteckt. Und manchmal erschreckt man da über sich selbst und sagt, das ist doch nicht möglich, dass diese Dinge in meinem Herzen sind. Und gerade durch diese Prüfungen kommt es raus. Und wenn wir dann Korrektur bei Gott suchen, dann wächst auch die Ehrfurcht vor Gott in uns und dann werden wir stärker. Wie bereits gesagt, während dieser 40 Tage in der Wüste beim Herrn Jesus war der Heilige Geist permanent anwesend, auch während der 3 Versuchungen. Und das ist so ein großer Trost. Bitte nehmt das mit. Du bist nie allein, wenn du mit Jesus Christus durchs Leben gehst. Da ist der Herr Jesus in jeder Versuchung, in jeder Prüfung, nicht in 99% der Prüfungen, auch nicht in 50%. Er ist zu 100% jedes Mal dabei. Und wenn du Gottes Kind bist, ist Gottes Geist in deinem Herzen. Er spricht zu dir. Hoffentlich hörst du dann auf ihn. Und der Herr Jesus kennt übrigens alle unsere Prüfungen, alle unsere Versuchungen. So lesen wir es in Hebräer 4, Vers 15. Und das ist so wunderbar zu sehen. Weißt du, deine Versuchungen, deine Prüfungen, deine Herausforderungen, die kennt nicht dein Bürgermeister, nicht der Bundeskanzler, nicht sonst irgendjemand. Aber wir haben einen lebendigen Gott, der das alles weiß. Und deshalb lohnt es sich, diesem Gott zu vertrauen. Ja, wenn man sich die Versuchungen näher anschaut, interessanterweise haben sich die Jünger auch Gedanken darüber gemacht. Und unter anderem auch der Apostel Johannes. Und er hat in seinem ersten Brief, 1. Johannes Kapitel 2, da hat er in den Versen 15 bis 17 3 Gebiete beschrieben, auf denen wir Menschen versucht werden können. Ich lese diese Verse einmal vor. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 15 bis 17, sprechen von Versuchung. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust vergeht auch. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und da merken wir ein ernster Aufruf, diesen Versuchungen zu widerstehen. Und nach Johannes gibt es hier 3 Gebiete. Einmal die Begierde oder die Lust des Fleisches. Da könnte man sagen, das ist die Begierde der alten Natur, unsere menschliche Natur. Dann die Begierde oder die Lust der Augen und drittens der Hochmut des Lebens. Und im Prinzip können wir alle unsere Versuchungen in diese 3 Kategorien einsortieren. Wenn du das irgendwie einteilen willst, kannst du es meistens oder immer, kannst du diese Versuchungen in diese 3 Kategorien einteilen. Und das Interessante ist, dass die Versuchungen Jesu auch in diesen 3 Kategorien abliefen. Wenn wir uns die erste Versuchung hier in Matthäus 4 anschauen, nach 40 Tagen Hunger, 40 Tage nichts zu essen, das ist schon nicht so ganz ohne. Und das in der Wüste, und die judäische Wüste, das ist ziemlich heiß. Ich bin einmal dort gewesen, ich muss sagen, da brauchst du das, was du brauchst, ist Wasser, weil da trocknest du praktisch aus. 40 Tage in der Wüste und dann noch dieser Druck, diese Versuchungen vom Teufel. Nach 40 Tagen war der Herr Jesus hungrig und dieser Hunger erregt die Begierde des Fleisches. Und vielleicht fragt jemand, naja, Gott wollte doch sicher nicht, dass der Herr Jesus verhungert. Nein, wollte er sicher nicht. Aber es war nicht Gottes Wille, dass der Herr Jesus seine göttliche Kraft benutzt, damit er satt wird, indem er aus Steinen Brot macht. Das wäre aus Gottes Sicht ein Missbrauch seiner göttlichen Kraft. Und bei dieser Versuchung ging es eigentlich darum, den Willen Gottes zu tun. Und so können wir sagen, wenn es um diese Versuchung geht, Begierde des Fleisches, dann geht es da immer darum, Gottes Wille zu tun oder Gottes Willen nicht zu tun. Wenn ich dieser Versuchung nachgebe, tue ich automatisch nicht den Willen Gottes. Und wir fragen uns oft, was ist der Wille Gottes? Der Wille Gottes ist eben zu widerstehen, diesen Begierden des Fleisches. Und interessanterweise versuchte der Satan den Herrn Jesus nach diesen 40 Tagen. Und das zeigt, wie clever der Teufel ist. Er wartet ab. Da, wo du stark bist, da möglicherweise packt er dich nicht an. Aber da, wo eine Herausforderung nach der anderen kommt, da, wo du vielleicht von der Arbeit kommst oder aus der Schule und es ist ein total schwieriger Tag und der Bus ist nicht gekommen und das Auto ist kaputt gegangen und dann kommst du nach Hause und oh Mann, da sind auch noch 37 andere Probleme. Da, wenn du am Ende bist, da, wo du schwach bist, da greift er an. Und Spurgeon schreibt dazu, wir sind mehr in Gefahr, wenn unsere Arbeiten und Leiden vorüber sind, als während sie andauern. Und das ist sehr interessant, wenn du zu Menschen kommst, die im Leid stecken, da vertrauen sie meistens auf Gott, da halten sie sich fest. Aber dann ist das Ganze so ein bisschen abgeebbt und dann fallen sie. Und wir fragen uns, wie kann das sein? Ja, es gibt Leute, die sind durch harte Dinge gegangen. Und du denkst, Mensch, er hat 10 Jahre, 15, 20 Jahre widerstanden und dann ist da eine simple Sache im Leben und er fällt. Und du denkst dir, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich kenne diese Person als Christ 20 Jahre und dann zack, gefallen. Da, wo man kann sagen, die Ruhe kommt, das ist die Ruhe vor dem Sturm. Wir denken, ach, jetzt ist alles ruhig, jetzt ist alles schön, aber die Ruhe vor dem Sturm. Oder wie man so sagt, es wird ja in verschiedenen Büchern beschrieben, die über den Wilden Westen schreiben, also USA, Wilder Westen, Indianer und so weiter. Wann griffen die Indianer an? Morgens im Morgengrauen. Ja, nicht abends, wenn du gerade schlafen gehst, meistens morgens, dann wenn alles schön still ist, alles ruhig, niemand erwartet etwas, da ist der Schlaf am stärksten. Und so kann es passieren. Und der Teufel weiß ganz genau, wie er dich versuchen kann. Er weiß, wo das schwächste Kettenglied ist. Manchmal wird der Satan so ein bisschen als dämlich dargestellt, aber der ist manchmal ganz schön listig. Und da dürfen wir ihm nicht auf den Leim gehen. Und als es den Herrn Jesus hungerte, da kommt der Satan mit der Idee vom Brot. Da kommt er nicht mit Königsherrschaft. Ja, hast du Hunger? Möchtest du ein König werden? Oder so. Er kommt da auch nicht mit der Idee, bete mich an, sondern er greift den Herrn Jesus genau da an. Er hat Hunger, da bietet er ihm Brot an. Ja? Und da merken wir, so dämlich ist der Teufel nicht, sondern er ist hinterlistig und das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Und das Gleiche tut er auch mit uns. Und eins der ersten Dinge, die der Teufel tut, ist immer Zweifel sehen. Er sät Zweifel. Das ist beim Herrn Jesus hier der Fall gewesen in Vers 3. Er sagt, wenn du Gottes Sohn bist. Bist du Gottes Sohn? Aha, dann mache dies und das. Und im Prinzip ist das Zweifel sehen. Das Gleiche macht er mit uns. Er lässt dich an Gott zweifeln. Er flüstert dir ein in diesem Moment, wo ist dein Gott? Ja? Und dann flüstert er ein, ach komm, auf Gott zu warten lohnt sich nicht. Hilf dir selbst. Oder er sagt, ach, Gottes Wort, weißt du, ist 2000 Jahre alt, ist nicht zeitgemäß. Wir sind heute viel cleverer im 21. Jahrhundert. Das zeigt ja auch der Zerfall der ganzen Welt, dass wir cleverer sind. Ja, wir reden immer mehr über Frieden und dann haben wir immer mehr Kriege und dergleichen und so fort. Aber diese Zweifel sät der Teufel. Zweifel an Gottes Wort, Zweifel an Gott und dann immer mit diesem Hintergedanken, komm, hilf dir selbst. Wir schaffen das. Du schaffst das. Wie oft habe ich das gehört? Hatte einen guten Bekannten, der alkoholabhängig war. Und wisst ihr, das Interessante war, er hat immer gesagt, ich schaffe das. Bis er so weit war, dass er in einer stattlichen Therapie gelandet ist, in eine christliche wollte er nicht. Und wisst ihr, was sie ihm da gesagt haben? Sie schaffen das. Und das kam immer in dem Augenblick, wo er 5 Minuten davon entfernt war, mit in die Gemeinde, mit zu den Christen zu kommen. Immer kurz bevor er kam, schickte der Satan ihm diese Versuchung. Du schaffst das. Und er kam nicht. Und er hat es geschafft. Er hat es tatsächlich geschafft. Vor 3 Wochen habe ich ihn beerdigt. Mit 51 Jahren liegt er jetzt 2 Meter tiefer unter der Erde. Er hat es tatsächlich geschafft. Er ist tot. Ja, Familie kaputt. Das Leben kaputt. Er ist tot. Und das, was der Teufel macht, ist Zweifel zu sehen. Und diese Versuchung, diese Versuchung zu ungläubiger Selbsthilfe, die sind sehr häufig auch in unserem Leben. Mach es selbst. Lass Gott aus dem Spiel. Ja, wenn gar nichts mehr geht, dann kannst du immer noch zu Gott kommen. Das ist der Trick des Teufels. Aber eben, das ist ein sehr gefährlicher Trick. Denn womöglich kommst du dann nie dort an. Und der Herr Jesus, er diskutierte hier nicht mit dem Diabolos. Ja, Teufel, Satan heißt Diabolos im Griechischen und übersetzt ist das der Durcheinanderbringer. Und wir merken, wie der Satan alles durcheinander bringt. Selbst Zweifel zu sehen ist ein Durcheinander, was er anrichtet. Und der Herr Jesus beginnt mit ihm da nicht zu diskutieren, sondern wie kann man dieser Versuchung widerstehen? Nur mit Gottes Wort. Und der Herr Jesus sagt, es steht geschrieben. Und er zitiert Gottes Wort, das bereits zu dem Zeitpunkt, als der Herr Jesus es zitiert hat, über 2000 Jahre im Alten Testament in der Bibel stand. Deshalb, wenn wir heute sagen, oder jemand dir sagt, ach komm, die Bibel kannst du weglegen, Jesus lebte vor 2000 Jahren, das, was der da gesagt hat, ist 2000 Jahre alt, darfst du nie vergessen, als Jesus versucht wurde, die Worte, die er zitierte, standen auch 2000 Jahre in der Bibel. Und sie führten zum Sieg. Gottes Wort führt zum Sieg. Und der Satan will auch in deinem Leben Zweifel und Unglauben an Gott sehen, widerstehe ihm. Und diese alte Natur hat viele Begierden. Diese Begierde des Fleisches, das können verschiedene Sachen sein. Entweder diese ungläubige Selbsthilfe, dass man sagt, komm, ich probiere das erst selbst und dann gucken wir weiter. Das kann Zorn sein. Das schreibt der Epheserbrief. Wir sind alle von Natur aus Kinder des Zorns, wie alle anderen. Wir können manchmal lammfromm sein, bis zu dem Augenblick, bis uns jemand so richtig triezt. Ja? Das passiert am meisten morgens früh, wenn wir verschlafen haben und dann auch noch der Bus weggefahren ist und du dann irgendwie höchstens noch mit dem Auto unterwegs bist und dann fährt einer vor dir 40, wo man 80 oder 100 fahren kann und du kannst ihn nicht überholen und dann wünschst du ihm die Pest und die Cholera an den Hals und dann kommst du auf Arbeit oder in die Schule oder wohin auch immer und dann gibt's da die Schulkameraden oder Arbeitskollegen oder den Chef und dann explodieren wir. Ja, und manchmal explodieren wir auch wegen Kleinigkeiten untereinander und dann merken wir, oh ja, das sind unsere alten Begierden und manchmal beten wir. Wir beten, Herr, ich bitte dich, schenk mir echte Demut, schenk mir Geduld. Und dann 5 Minuten später ist dieser Autofahrer vor dir, der da mit 40 dahin tuckert. Ja? Hat Gott dein Gebet erhört? Aber sicher. Ja, aber in dem Moment wirst du geprüft und der Teufel ist auch da, er versucht. Ja? Und da gilt es zu widerstehen und dann gibt es, wie gesagt, andere Dinge wie Ungeduld. Und wie wir schon gesagt haben, die erste Versuchung beim Herrn Jesus, das war Essen und Trinken. Ja. Und ich glaube, wir sind heute die Gesellschaft, die man bezeichnen kann mit Essen, Trinken, Feiern und Chillen. Das ist, ja, bei uns im Ort wurde in diesem Jahr wieder nach so langer Zeit von 2 Jahren, da ging ja kein Kirmes. Ja, alle waren eingesperrt, alle waren in Quarantäne und sonst wo. Dieses Jahr, da ging da wieder was. Da wurde Kirmes gefeiert bis zum Abwinken. Das war Pfingstkirmes. Und wisst ihr, wie viele Leute in der Kirche waren? 0? Ja? Hauptsache feiern alle da draußen, dass Pfingsten eigentlich etwas mit Gott zu tun hat. Auf die Idee kam kaum jemand. Und da merken wir, auch Selbst wenn man Christ ist, kann das eine ernsthafte Prüfung sein. Und da sagt die Bibel uns öfter mal was drüber. Ihr sollt nicht fressen und saufen, heißt es da unter anderem. Oder auch solche Dinge wie, tut alles zu Gottes Ehre, egal was ihr tut, ob ihr esst oder trinkt. Und wir denken, boah, solche Dinge stehen in der Bibel. So Lappalien, das sind keine Lappalien. Das sind ernste Dinge, wenn wir sogar beim Essen und Trinken nicht zu Gottes Ehre das tun, da sind wir in der Lage, da zu fallen. Da können wir der Versuchung nachgeben. Und da merken wir, dass Gott es ernst meint und drum, ob du isst oder trinkst oder feierst oder sogar chillst, entweder ist es zu Gottes Ehre oder nicht. Und genau da ereignen sich auch sehr viele Sünden. Wir haben heute nicht die Zeit dafür, aber wenn ihr die ganzen Begebenheiten in der Bibel mal nachlest, wo denn verschiedene auch gottesfürchtige Menschen gesündigt haben, dann war das durchaus oft bei Essen, Trinken, Geburtstag feiern. Ich denke da an Johannes den Täufer, der wurde da enthauptet. Also da passieren die dollsten Dinge, ja, bei solchen Dingen, da wird man mitgezogen, wie man sagt. Und da zu widerstehen ist wichtig. Die zweite Versuchung des Herrn Jesus, da kommt der Teufel, er merkt, aha, Jesus kommt hier mit Gottes Wort. Was macht er? Er bringt ihn bei der zweiten Versuchung auf die Zinne des Tempels nach Jerusalem. Das war ziemlich hoch. Und er sagt, komm, stürz dich da hinab. Spring doch runter. Wenn du Gottes Sohn bist, da stehen auch die Zweifel am Anfang. Wenn du Gottes Sohn bist, Vers 6, dann stürz dich hinab. Denn es steht geschrieben, und da merken wir, der Teufel ist so raffiniert, der sagt, aha, die kommen jetzt mit Gottes Wort, ich kenne auch Gottes Wort. Und dann kommt er mit Gottes Wort. Und er ist immer noch der Diabolos, er ist immer noch der Durcheinanderbringer, er verdreht Gottes Wort, dem ist nichts heilig. Der geht über Leichen, er ist ein Lügner, ein Dieb und ein Mörder von Anfang an, so wird er in der Bibel beschrieben. Und er kommt mit Gottes Wort, stellt den Herrn Jesus da auf den höchsten Punkt des Tempels und argumentiert hier mit Gottes Wort. Er zitiert Psalm 91, Vers 11 und 12. Und das Interessante ist, er zitiert nur Teile dieser Verse. Er holt dann Teile raus und argumentiert, anscheinend hört sich das sehr gut an, aber es ist ein teuflisches Argument. Er sagt, komm, mach es doch, dann werden wir sehen, wie sich Gottes Wort erfüllt. Und manchmal kommen die Versuchungen in unserem Leben auch so. Komm, lass uns Gott versuchen. Gottes Wort, das erfüllt sich ja dann. Ja? Und wir merken nicht, dass das eine Versuchung ist. Und Ähnliches passierte später öfter. Wir wissen, dass der Herr Jesus immer wieder angesprochen wurde. Und man hat gesagt, komm, mach doch ein Wunder. Wenn du ein Wunder tust, dann werden wir glauben. Und das ging selbst bis zum Kreuz so. Wenn du Gottes Sohn bist, steige vom Kreuz herab, dann werden wir glauben. Hätten sie geglaubt, hätten sie nicht. Es war eine Versuchung. Und wir merken, dass der Teufel immer wieder so kommt. Wenn das beim Herrn Jesus so war, warum soll es in deinem Leben anders sein? Und der Teufel kommt, er versucht dich da zu packen, wo du irgendwo entweder kurz vor dem Zerbrechen bist oder nach einer Anstrengung. Packt er dich am schwächsten Punkt. Und wenn du ihm dann mit Gottes Wort widerstehst, dann kann es passieren, dass er auch mit Gottes Wort kommt und du denkst, ach ja, ist ja Gottes Wort. Und du merkst es nicht, wie du da zack und in der Versuchung drin bist. Und wir merken, dass der Teufel hier ja sogar das Wort Gottes missbraucht. Und Gott, der Vater, wollte nicht, dass der Herr Jesus durch spektakuläre Dinge verherrlicht wird. Es war nicht nötig oder nicht notwendig, dass er sich dadurch beweist. Außerdem, wenn der Herr Jesus Zeichen und Wunder tat, alles, was wir in den Evangelien lesen, dann war das immer ein Hinweis auf Gott. Und es war eigentlich die Ankündigung von Gericht. Oder es war eine Warnung. Sehr oft hat der Herr Jesus dann im Zusammenhang gesagt, tut Buße. Bringt euer Leben mit Gott in Ordnung. Und man kann sagen, diese zweite Versuchung, das war eine Prüfung der Abhängigkeit von Gott. Eine Prüfung der Abhängigkeit von Gott. Und das hat was damit zu tun mit der Begierde der Augen. Die Begierde der Augen. Ja, man sagt, ja, Das probieren wir jetzt aus, das machen wir jetzt. Und heute passiert es oft, dass man Gott da herausfordert und sagt, Gott, wir fordern von dir, dass du das und das tust. Aber Gott dürfen wir bitten, ja, fordern können wir es nicht oder zumindest auch nicht so missbrauchen, wie es hier der Teufel darstellt. Und das ist in einer gewissen Hinsicht auch Hochmut, dass wir ohne Gott etwas bewegen wollen. Und da können verschiedene Dinge in unserem Leben auch sein, ob es die Gründung einer Familie ist oder ob man unbedingt etwas erreichen möchte. Da geht man mit dem Kopf durch die Wand. Und das können auch so Dinge sein wie ein Auto oder ein Haus oder ähnliches. Das sind prinzipiell per se keine falschen Dinge. Ja, manchmal auch eine Lohnerhöhung. Das ist im Prinzip nicht verkehrt, aber wenn das der Mittelpunkt unseres Lebens wird, dann wird es zu einem Götzen. Dann rückt Gott irgendwo auf den dritten, vierten, fünften Plan und diese Versuchung, die ist da. Und ich treffe da manchmal ganz interessante Leute, die sagen, es steht doch geschrieben, man soll für die Hausgenossen, für die eigene Familie sorgen. Das tue ich jetzt, indem ich jetzt mein Haus baue. Ja, und es scheint so, dass sie biblisch argumentieren und die Tatsache ist aber, ja, der ist 2 Jahre lang in keinem Gottesdienst zu sehen. Ja, oder andere Dinge. Ich traf vor kurzem jemanden, er hatte auch in den letzten 2 Jahren hier und dort immer öfter gesagt, hier Leute, wir müssen doch den Gottesdienst beibehalten und dies und das ist ganz wichtig und hat im Prinzip viele Leute da zur Rede gestellt, warum sie hier und dort vorsichtig sind. Das macht einen guten Eindruck. Als dann irgendwann die Lockerungen kamen, fiel auf, dieser Mensch ist in keiner Gemeindeveranstaltung zu sehen. Und der macht auch überhaupt nicht mit in irgendwelchen Diensten in der Gemeinde und so weiter. Und dann stellte sich heraus, dass er Überstunden ohne Ende macht. Ja? Und es ist ihm gar nicht aufgefallen, wie der Teufel ihn da schön herausgeführt hat und seine Begründung war, je mehr ich arbeite, desto mehr kann ich spenden. Hört sich sehr fromm und gut an. Und er war auch überzeugt davon, das war wirklich sein Anliegen, aber das ging schief. Und da merken wir diese Augenlust, übrigens diese 3 Versuchungsarten, die waren auch im Garten Eden bei Adam und Eva genau dasselbe. Ja, sollte Gott gesagt haben, diese Zweifel hat er gesät, dann ging es eben auch darum, dass sie selbst etwas tun sollen. Auch diese Augenlust war da. Eva sah die Frucht an und sie sah gut aus. Und wir merken, diese Versuchungen, die sind da und die waren auch bei den Jüngern da, zum Beispiel beim Petrus. In Lukas 22 wird uns beschrieben, dass der Herr Jesus zum Petrus sagt, kurz vor seiner Kreuzigung, Lukas 22, Vers 31 und 33, bis 33, es sprach aber der Herr, Simon, Simon, sieh, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Da kam eine ganz klare Warnung. Der Herr Jesus sagt, Petrus, pass auf, der Teufel ist da und der versucht, dich zu Fall zu bringen. Und jetzt könnte man sagen, danke, Herr Jesus, du hast mich gewarnt. Er aber sprach zu ihm, wir schaffen das. Ja? Er sagt, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Und da merkt man, ja, ich schaffe das. Der Herr Jesus sprach dann aber zu ihm, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du 3-mal geleugnet hast, dass du mich kennst. Und da merken wir, diese Dinge sind genauso in unserem Leben. Und da sollten wir dankbar sein für die Warnungen Gottes, dankbar sein für sein Wort und aufpassen, dass wir nicht da in diese Versuchung nachgeben. Und der Satan versuchte den Herrn Jesus eigentlich, der ganze Inhalt dieser Versuchung war, den Herrn Jesus zu einer maßlosen Übertreibung zu verführen. Eine maßlose Übertreibung, zu einer sorglosen Vermessenheit oder Sorglosigkeit, es wird schon nichts passieren, es kann mir nichts geschehen. Und manchmal sind auch wir in unserem Leben voreilig und das führt, diese Voreiligkeit, diese Übertreibung, die führt oft zu Sünden. Und es ist eigentlich immer hilfreich, wenn man erst nachdenkt und dann spricht oder erst nachdenkt und betet und vielleicht sogar einen Rat bei jemandem einholt, bei jemand anderem, bevor man selbst eine Entscheidung trifft, eine wichtige Entscheidung, die vielleicht das ganze Leben dann beeinflusst. Und der Satan war so listig, dass er, wie gesagt, sich ziemlich schnell orientiert hat. Er merkt, aha, der Herr Jesus hat eine Waffe, nämlich Gottes Wort. Und dann ergreift der Teufel auch diese Waffe und sagt, es steht geschrieben. Hört sich so ähnlich an. Und wir müssen lernen, heute zu unterscheiden, ob jeder, der da sagt, es steht geschrieben, wirklich ein wiedergeborener Christ ist und ob das wirklich da geschrieben steht. Ich kann euch jetzt auch Dinge erzählen. Und wenn ihr das nicht überprüft, dann ist es möglich, dass ich euch irgendwas erzähle, was falsch ist, was gar nicht mit Gottes Wort übereinstimmt. Alle Irrlehrer zeichnen sich dadurch aus, dass sie zu 99% wahrscheinlich Gottes Wort zitieren. Und 1%, manchmal ist es 0,1%, sind Lüge. Sie fügen entweder etwas hinzu oder sie lassen etwas weg. Und beides ist Gift. Und ich habe hier so ein Glas Wasser stehen. Ein gutes Beispiel, wenn wir jetzt 3 Gläser Wasser nehmen würden und wir würden Wasser reingießen und ich käme jetzt mit 3 Gläsern zur gleichen Zeit und würde sagen, pass auf, hier ist ein Glas, das ist gar kein Wasser, das ist Gift. Und da ist ein zweites Glas, das ist Wasser, aber da sind so 10 Gramm Gift drin. Könnt ihr zwar nicht sehen, ist aber drin. Und das dritte Glas, das ist Wasser, da ist kein Gift. Welches Glas Wasser würdest du trinken? Also das mit dem Gift schon mal nicht, oder? Und interessanterweise würde niemand, bin ich ziemlich überzeugt davon, auf die Idee kommen, das andere Glas Wasser zu trinken, von dem er weiß, da sind 10 Tropfen Gift drin. Der Rest ist ja ganz okay. 99,9% sind ganz okay. Aber du würdest dieses Glas Wasser nicht trinken. Du würdest das saubere Wasser trinken. Im normalen Leben ist es ziemlich logisch. Aber irgendwie im geistlichen Leben, da sagen wir, ach komm, diese 10 Tropfen, die machen nichts aus. Doch, sie töten. Und der Satan, er flüstert auch heute vielen ein, du kannst sorglos sein. Komm, eine Sünde ist keine Sünde. Der Unterschied zwischen eine und keine ist ein Buchstabe. Das ist der Buchstabe K. Eine und keine. Und man sagt, ach, große Sünden, kleine Sünden, ist doch nicht so schlimm. Ach komm, du bist Gottes Kind. Gott vergibt das sowieso, macht nichts. Ach komm, einmal. Ja? Und das sind solche Zweifel. Und dann stürzen sich die Menschen, auch Christen, erschreckenderweise in manch eine Sünde. Und zwar bewusst. Man weiß vorher ganz genau, das ist Sünde. Und man tut's doch. Und das heißt nachgeben. Aber selbst wenn es nur eine Sünde ist, selbst wenn es eine kleine Sünde ist, es gibt bei Gott keine großen und kleinen Sünden. Widerstehe dem. Du musst lernen, Nein zu sagen. Wirklich, also das sagen die Kinder oft. Die ersten Worte sind oft nicht Papa, Mama, sondern das erste Wort ist Nein. Und das zweite Wort ist Noch. Ja? So, interessanterweise, wenn wir größer werden, dann sagen wir oft zur Sünde Ja. Und da müssen wir lernen, Nein zu sagen. Und da wirklich drauf stehen bleiben. Nicht Ja, Nein, vielleicht, Jein. Oder wie jemand sagte, ich habe mich entschieden und sage vielleicht. Ja, das hört sich alles lustig an, aber das ist nicht lustig, weil bei der Sünde, bei der Versuchung geht es um Leben und Tod. Da kann es kein Jein geben, da kann es kein Vielleicht geben. Und oft vergessen wir, dass in 1. Korinther 3, Vers 16 steht, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Das dürfen wir nie vergessen. Deshalb flieht der Sünde, widersteht in Versuchungen. Und wir merken, der Satan, er wechselt oft die Taktik. Wenn er merkt, hier komme ich nicht weiter, dann versucht er es hier. Und wenn es da nicht klappt, dann macht er es da. Und wenn nicht so, dann anders. Und er versucht es immer wieder. Er wechselt seine Taktik. Und unser Problem ist oft, dass wir eine Schablone anlegen und sagen, okay, das ist die Schablone, so wird es kommen. Und dann kommt es anders. Und dann sind wir überrascht. Ja, aber eben, der Satan wechselt seine Taktik, das muss uns bewusst sein. Was wir nicht tun dürfen ist, wir dürfen die Taktik nicht wechseln. Ja, der Herr Jesus hat die Taktik nicht gewechselt. Er sagte beim ersten Mal, so steht's geschrieben Und beim zweiten Mal sagt er es genau so. Warum? Weil nur Gottes Wort eine wirksame Waffe ist gegen jede Versuchung. Deshalb wechsle deine Taktik nicht. Lass dich nicht aus dem Gleichgewicht bringen. Auch wenn der Teufel die Taktik wechselt. Und es heißt in Gottes Wort, manchmal kommt der Teufel als ein brüllender Löwe. Und manchmal als ein Engel des Lichts. Und denkst, wow, schön, ein Engel des Lichts. Und es ist der Teufel, der im Detail steckt. Und wir dürfen unsere Waffe nicht wechseln. Gottes Wort muss unsere Waffe bleiben, immer. Und genau das versucht der Teufel uns aus der Hand zu nehmen, zu schlagen. Vor allem der Jugend, vor allem heute versucht der Teufel im christlichen Abendland die Bibel komplett rauszunehmen. In welchem Religionsunterricht in der Schule wird denn noch eine Bibel benutzt? Und wenn, dann worüber wird denn da gesprochen? Da wird doch über Dinge gesprochen, die mit Gott überhaupt nichts mehr zu tun haben. In vielen Gottesdiensten, da darfst du über alles reden, nur nicht über 10 Minuten. Und schon gar nicht über die Bibel und schon gar nicht über Jesus Christus. Ja, und das haben wir als Gemeinde auch erlebt in den letzten 2 Jahren. Da durften wir Bibelstunde machen, Gebetsstunde machen, Jugendstunde machen. Aber der Sonntagsgottesdienst und das Abendmahl, das Gedächtnismahl, ja, das sollte doch bitte nicht stattfinden. Haben wir dann, Gott sei Dank, dank dem, dass Gott unseren Bürgermeister bewogen hat, uns das Dorfgemeinschaftshaus zu vermieten, doch machen können. Aber wir merken, dieser Druck, der ist immer da und dieses Bestreben des Teufels, er versucht uns die Waffe aus der Hand zu nehmen. Lass dir deine Waffe, das Wort Gottes, nicht aus der Hand nehmen. Und ja, wir dürfen da auch nicht schläfrig werden, auch wenn es manchmal sehr mühsam ist. Manchmal ist es mühsam. Wenn du müde bist, wirst du schläfrig und in dem Moment kommt der Teufel und versucht dich zu überrumpeln. Und was du gar nicht tun darfst, den Widerstand aufzugeben. Manchmal denkt man, ach komm, heute gebe ich nach, morgen ist ein neuer Tag, da starten wir die Gegenoffensive. So ist es doch in irdischen Kriegen. Man sagt, okay, wir machen einen Schritt zurück, damit wir 2 Schritte nach vorne machen können. Wenn du in einer Versuchung nachgibst, hast du bereits gesündigt. Du kannst zwar Vergebung beim Herrn Jesus bekommen, aber da kannst du so viele Schritte, wie du willst, nach vorne machen. Das wird dich immer bremsen. Die dritte Versuchung ist die Begierde der Augen hier auch und der Hochmut. Da hat der Teufel Macht, Herrlichkeit und Ehre versprochen. Und es ist interessant, dass er hier den Herrn Jesus auf einen sehr hohen Berg stellt und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und Lukas schreibt in Lukas 4, Vers 6, alle Macht und Herrlichkeit, sagt er, könne er dem Herrn Jesus geben. Und als Fürst dieser Welt hat er noch die Macht und die Möglichkeit dazu. Das ist keine ewige Macht, die er hat, aber eine teilweise Macht. Und man könnte sagen, er zeigt dem Herrn Jesus er führt ihm alles vor Augen, diese Königreiche. Und man kann sagen, eine satanische Vision. Er zeigt ihm in einem Augenblick alle Reiche der Welt. Und auch das ist eine Abkürzung zum Ziel. Der Herr Jesus wusste sehr genau, wie der Weg zur Herrlichkeit geht, nämlich übers Kreuz. Er kam in diese Welt, um zu sterben, um unsere Sünden zu sühnen, um uns zu versöhnen und uns zu bewahren vor dem zukünftigen Zorn Gottes. Und er wusste, der Weg zur Herrlichkeit geht übers Kreuz. Und da kommt der Teufel und sagt, pass mal auf, ich weiß, dass dein Weg zur Herrlichkeit geht, zur Macht geht. Ich biete dir eine Abkürzung an. Kannst du heute haben. Warum das Kreuz? Komm, lass das. Es gibt einen anderen Weg. Aber die Bibel sagt uns, es gibt keinen anderen Weg. Es gibt nur einen Weg. Und der Herr Jesus, er fällt nicht auf diese Versuchung herein. Ja, wir können sagen, Gott der Vater wollte, dass der Herr Jesus zwar regiert, aber nicht um jeden Preis. Und vor allem, der Weg, wie gesagt, ging ganz sicher nicht über die Anbetung Satans. Und wir merken, dass sehr oft Ehre und Macht etwas mit Anbetung und Unterordnung auch zu tun haben. Und der Teufel versuchte ihn zu verführen, dass er ihn anbetet, wenn er das getan hätte. Er wäre nicht bis zum Kreuz gekommen. Und wir wären immer noch in unserer Sünde. Und eben bei dieser Versuchung ging es darum zu prüfen, wem sich der Herr Jesus unterordnen würde, ob er auf den Vater im Himmel hört und seinen Weg geht oder Abkürzungen und Umwege vielleicht in Anspruch nimmt, um Leiden zu vermeiden, durch faule Kompromisse. Und das ist das, was der Teufel immer will. Er versucht, dich auf den Leim zu führen durch eine Versuchung und sagt, komm, ein Kompromiss ist nicht so schlimm, das ist eine Abkürzung, die Leiden kannst du dir auch sparen. Aber wisst ihr, das ist wie mit einem Angelhaken. Gibt es hier jemanden, der angeln geht? Gibt es hier Angler unter uns? Ja, ein Angelhaken ist so eine schöne Sache, oder? Ja, für uns als Angler, aber nicht für den Fisch. Ja, für den Fisch ist der Köder lecker. Der Köder, der sieht so lecker aus, der sieht schön aus, aber in diesem Köder versteckt ist der Angelhaken. Es gibt bei einem Kompromiss immer einen Haken. Ja, immer einen Haken. Und wenn du einmal am Haken hängst, ja, auch wenn ihr nicht angeln geht, ihr könnt es euch sicher vorstellen, wenn ein Fisch am Haken hängt, dann kann er zappeln, wie er will. Er kommt aber von diesem Haken nicht los. Doch er kommt los, wenn der Angler ihn vom Haken nimmt und in die schöne Bratpfanne legt. Ja, bloß nicht zurück ins Wasser, da kommt er nicht hin. Und manche Fische, die zappeln so stark, so extrem, dass sie tatsächlich manchmal schaffen, sich loszureißen vom Haken. Aber was bleibt übrig? Wunden. Wunden bleiben übrig. Manchmal überleben diese Fische es, manchmal nicht. Möglicherweise erweist sich auch diese Wunde als tödlich. Und der Satan versuchte den Herrn Jesus dazu zu verführen, ihn anzubeten. Und er versucht es auch mit dir. Und in jedem Köder ist ein Haken. Und wenn du daran zappelst, durch Gottes Gnade kommst du davon los. Aber möglicherweise bleiben Wunden übrig. Und deshalb, es lohnt sich nicht, diesen Köder erst zu schlucken. Nach dem Motto, wir schaffen das, wir kommen da los. Ja? Schluck diesen Köder nicht. Geh da nicht drauf ein. Und der Satan, er sagt es damals dem Herrn Jesus mit meinen Worten, ja, du kannst es schneller und einfacher haben. Mach das, bete mich an. Und dann merken wir, es geht um Anbetung. Und da stellt sich die Frage, ja, wenn der Teufel es dir einflüstert, bete mich an, das kannst du schneller und einfacher haben, dann denkst du vielleicht auch, warum nicht? Wenn er vorher diese Zweifel gesät hat, und das kann alle möglichen Bereiche unseres Lebens betreffen, sei es die Karriere im Beruf, dass sie dann über allem im Leben steht, und egal um welchen Preis gehen wir dahin, oder sogar vielleicht in der christlichen Gemeinde, vielleicht wollen wir dann sogar das kommende Reich Gottes schneller aufbauen und greifen dann zum Wohlfühlevangelium und anderen Tricks aus der Trickkiste, um die Menschen durch irgendwelche Dinge, wie man so schön sagt, in die Kirche zu locken, aber nicht mit Gottes Wort. Und die, die dann so kommen, die gehen auch genauso. Und bloß nicht von Sünde, Hölle und Gericht Gottes reden und anderen Dingen. Und wir merken nicht, dass wir dann da absolut in dieser Versuchung schon mittendrin stecken und eigentlich bereits nachgegeben haben. Und dazu widerstehen, das ganze Wort Gottes weitergeben, unverkürzt, ist wichtig. Und wenn wir nicht mehr über diese Dinge sprechen, dann muss Gott reden. Und der Herr Jesus hat gesagt, wenn ihr schweigen werdet, das sagte er zu den Jüngern, das sagte er auch zur heutigen Generation, wenn ihr schweigen werdet, werden Steine reden. Dann wird Gott durch Naturkatastrophen reden, dann wird er durch Corona reden, da wird er durch Kriege reden, denn er wird reden. Die Frage ist, wie? Und wir haben die Verantwortung, nicht nachzugeben, dem Teufel nicht in dieser Versuchung nachzugeben, sondern wirklich Gottes Wort weiterzugeben. Und heute ist die Anbetung von Natur und Kreatur modern geworden. Wir denken, naja, der Satan steht heute nicht so vor mir, wie damals vor dem Herrn Jesus. Ja, er steht heute vor dir, aber anders. Ja, eben durch die Anbetung der Natur, diese Naturreligion, wir reden von Naturreligionen irgendwo in Sibirien, im Dschungel und sonst wo. Naturreligion haben wir in Deutschland heute, mehr als vor 30 Jahren. Ja, Naturreligion. Gestern, am 24. Juni, hieß es in einem Interview des Deutschlandfunkes, Friday for Future ist wie das Manna vom Himmel. Da wird ganz bewusst, werden da Dinge genommen und mit der Bibel in Verbindung gebracht und krass verdreht. Und da ist der Teufel genau so wie damals beim Herrn Jesus. Es gab einmal ein Fridays for Future. Das war der Karfreitag, wo der Herr Jesus am Kreuz starb. Das war Fridays for Future. Das, was wir heute als Fridays for Future verkauft kriegen, ist nichts anderes als eine Anbetung der Natur, der Schöpfung, der Kreatur. Und da könnt ihr gerne als Hausaufgabe Römer 1 zu Hause lesen, was die Folgen davon sein werden. Am selben Tag, auch gestern, wurde in unserem Bundestag der Paragraph 219a gestrichen. Ja? Und jetzt kann man überall Werbung für Abtreibung machen. Wunderbar, oder? Sicher kommt das bald in den Medien. Was alles heute in den Medien kommt, wir regen uns heute auf als Gesellschaft, dass die Rente klein ist, dass dies nicht passt und das nicht passt. Aber da kommen solche Gesetze, die zutiefst Gottes Wort widersprechen. Das ist der Freifahrtschein für Mord, um das mal so zu sagen. Ja, und das betrifft uns irgendwie allen. Und demnächst soll Paragraph 217 geändert werden, das ist Sterbehilfe. Und die Frage ist, wann werden andere Paragraphen geändert? Diese Dinge kommen. Und da klar sich hinzustellen und zu sagen, Moment mal Leute, nach Gottes Wort ist das aber Sünde, ist die Aufgabe von uns, die wir heute leben, nicht von denen, die vor 100 Jahren lebten, nicht die Aufgabe der Apostel vor 2000 Jahren. Heute geschehen diese Dinge, heute ruft Gott dich dazu auf und sagt, widersteh diesen Dingen, benenne es klar. Es wird dann viel über Selbstbestimmung gesprochen und bloß keine Fremdbestimmung. Und damit versucht man Gott rauszuhalten und man macht sich selbst zu Gott. Eine krasse Versuchung. Da sagt der Teufel, bete mich an und ich gebe dir die Macht dieser Welt und alle Reiche. Sagt er heute genauso. Und wie bereits im Garten Eden, da sagt er zu Adam und Eva, ihr werdet sein wie Gott. Ich finde das immer krass. Da ändert sich im Prinzip nichts. Er ändert schon die Taktik. Aber das Grundprinzip beim Teufel ist immer dasselbe. Ihr werdet sein wie Gott. Oder beim Turmbau zu Babel. Der Turm soll bis zum Himmel reichen und man wollte sich einen Namen machen. Und die Begierde der Augen gehört auch zu unserem Umgang mit Medien. Also vor 100 Jahren hatten die Leute kein Internet, sie hatten keinen Fernseher, die hatten kein Smartphone, die hatten höchstens eine Zeitung. Ja, das heißt, da waren auch Versuchungen da, aber so viele Versuchungen wie heute, unsere Generation, einfach überfluten, so viel gab es nicht. Und das ist der Generalangriff des Teufels. Und da möchte ich ganz klar einige Dinge ansprechen. Wie viel Zeit verbringst du in den sozialen Medien? Du brauchst dich jetzt nicht zu melden, gib dir ehrlich eine Antwort darauf. Wie viel Zeit liest du in Gottes Wort? Wie viel Zeit verbringst du in den sozialen Netzwerken und dann wunderst du dich vielleicht oder dann kannst du dir vielleicht eine Antwort geben, warum du in Versuchungen nicht widerstehen kannst, warum du in Versuchungen hereinfällst. Denn Gottes Wort gibt uns die Kraft. Vielleicht eine andere Frage auch, was beherrscht unser Denken und unsere Wünsche? Ist es die Pornografie, die wir jeden Tag überall mittlerweile sehen? Die brauchst du noch nicht mal zu suchen, die ist überall da. Und da müssen wir fortlaufen von. Und die Frage ist, ich hoffe, dass wir nicht die Zeit auch darin verbringen oder andere Süchte, durch die der Teufel uns zerstören will. Und das ist heute viel akuter als noch vor 100 Jahren. Denn so ein Informationsfluss wie heute, den gab es vor 2000 Jahren so nicht. Damals ist ein Sack Reis in China umgefallen und bis die Nachricht in Europa ankam, war der Kaiser von China bereits gestorben. Ja? Also heute, da passiert irgendwo irgendwas und wir kriegen das alles mit und das lenkt uns total ab. Oder eine andere Sache, auch eine Sache der Versuchung. Jährlich sterben in Deutschland 73.000 Menschen nicht infolge von Corona, sondern Alkohol- und Tabakkonsum. Und letzte Woche hieß es bei der Tagesschau, Alkohol- und Tabakkonsum bei Jugendlichen ist stark zurückgegangen. Dafür kiffen sie mehr. Herzlichen Glückwunsch. Ja, 73.000 Menschen jedes Jahr, so oder anders, sterben in Deutschland infolge von Alkoholmissbrauch, Tabakkonsum, Drogenkonsum und so weiter, ist eine Anbetung, ist eine Verführung. Und da stellt sich die Frage, wen betest du an? Die Frage kann ich für dich nicht beantworten. Beantworte dir ehrlich diese Frage, denn davon werden viele Entscheidungen deines Lebens abhängen und viele Handlungen deines Lebens, ja dein ganzes Leben wird davon abhängen und deine Ziele auch. Gibt es etwas in deinem Leben, das du mehr anbetest als Jesus Christus? Wenn ja, dann bist du auf einem gefährlichen Weg, an dessen Ende der Tod auf dich wartet. Das ist sicher. Kehre heute um, bereinige dein Leben, bereinige diese Dinge, die da faul laufen, diese faulen Kompromisse, solange Gott dir noch diese Gelegenheit gibt. Heute gibt es diese Gelegenheit. Und zum Abschluss nochmal die Ermutigung, wie konnte der Herr Jesus dem Satan widerstehen, ohne seine göttlichen Eigenschaften und Kräfte zu nutzen, indem er jedes Mal Gottes Wort zitierte. Er riss es auch nicht aus dem Zusammenhang, wie der Teufel es getan hat. Und wenn wir das ja genau durchlesen, was der Herr Jesus zitiert hat, dann ist hier anzumerken, dass die Zitate des Herrn Jesus alle aus 5. Mose stammen. Er zitierte immer aus der Tora, aus dem 5. Buch Mose. Und interessanterweise wird dieses Bibelbuch auch heute, generell die 5 Bücher Mose, aber auch 5. Mose, wird heute extrem von Bibelkritikern ganz vehement angegriffen. Und da merken wir, aha, der Teufel weiß ganz genau, was da steht. Und er will verhindern, dass du dich von Gottes Wort leiten lässt. Und ja, das bedeutet nicht, dass wir heute nur 5. Mose zitieren sollen, ja, oder in Zukunft. Aber das zeigt, wie wichtig Gottes Wort ist. Völlig egal, ob das 2000 Jahre alt ist oder 4000 Jahre. Es ist Gottes Wort und es ist heute verbindlich genauso wichtig. Und der Herr Jesus überwand den Teufel mit denselben Mitteln, die er uns, die er dir heute zur Verfügung stellt. Gottes Wort, die Kraft des Heiligen Geistes und das Gebet. Ich habe noch nicht 40 Tage gefastet im Stück. Aber wann hat denn einer von euch mal einen Tag gefastet? Oder wann habe ich das letzte Mal gefastet? Ist uns das wirklich so wichtig, dass wir mal einen Tag ins Gebet gehen? Also heute braucht ihr nicht zu fasten. Ich glaube, das Mittag ist schon bestellt. Aber wenn wir doch sagen, es gibt eine wichtige Entscheidung in meinem Leben, dann nimmt ihr doch wirklich mal einen Tag Zeit und faste und bete. Oder setzt euch doch mal mit zu zweit, zu dritt als Jugendkreis zusammen und sagt, Mensch, Leute. Oder mal vielleicht eine ganz andere Frage. Wir regen uns auf über manche Dinge, auch über die Abschaffung von Paragraph 219. Es wäre, glaube ich, an der Zeit, dass wir uns als Christen hinsetzen und mal wirklich fasten und beten, auch mal für unsere Bundesregierung und auch für diese Dinge. Übrigens in den USA ist auch gestern genau das Gegenteil beschlossen worden. Also wir merken, da haben sich viele Christen dafür eingesetzt und da ist ein Gesetz gestern gekippt worden, was 50 Jahre alt war, ja, um eben dieses Morden einzuschränken. Und ja, was eben wichtig ist, dass wir heute tatsächlich dazu stehen und auch aufpassen, was wir reden und wie wir reden. Man spricht heute, wenn wir dieses Thema Schwangerschaft nochmal ansprechen, wir merken oft gar nicht, wie dieses Vokabular tatsächlich eindringt, auch in christliche Kreise. Wenn jemand ein Kind erwartet, dann sagt man oft, das ist eine werdende Mutter. Richtig oder falsch? Es ist falsch. Es ist bereits eine Mutter und es gibt bereits einen Vater. Das Kind muss nicht erst geboren werden, damit es dann Vater und Mutter gibt. Und das hat was mit Verantwortung zu tun. Sowohl für die Männer als auch für die Frauen, aber auch für uns, dass wir uns angewöhnen und aufpassen, was rede ich denn? Dass wir die Dinge so klar aussprechen. Und in manchen christlichen Kreisen macht sich mittlerweile auch Gender bereit, dass man da auch gewisse Dinge spricht. Ich weiß, das ist nicht einfach auf der Arbeit oder so, aber lasst uns da wirklich beten und Gott bitten, dass er uns Kraft gibt, auch wirklich da standhaft zu bleiben und die biblische Schöpfungsordnung wirklich zu bejahen und auch so hinauszutragen. Und die Waffen, die Gott uns dafür gibt, die sind nicht irgendwelche Raketen oder so, sondern es ist Gottes Wort, die Kraft des Heiligen Geistes und das Gebet. Und wenn wir diese Dinge anwenden werden, es wird immer Folgen haben. Wenn wir nachgeben in einer Versuchung, hat es Folgen. Wenn du widerstehst, hat es auch Folgen. Welche Folgen? Wir lesen es hier beim Herrn Jesus. Da verließ ihn der Teufel. Er läuft weg. Andere übersetzen es, der Satan wich von ihm. Wenn wir dem Satan widerstehen, nach Jakobus 4, Vers 7 und 8, wird er fliehen. Er muss fliehen. Er kann dem Wort Gottes nicht standhalten. Und deshalb noch eine zweite Hausaufgabe, Epheser 6, Vers 10 bis 18. Ich empfehle euch diese Verse, schreibt sie euch auf. Waffenrüstung Gottes, Epheser 6, 10 bis 18. Jeden Tag zu lesen. Stell dir den Wecker 5 Minuten früher, nicht 5 Stunden früher. Also niemand fordert von dir jetzt etwas Unmögliches. 5 Minuten. Lies jeden Tag Epheser 6, Vers 10 bis 18 und bete zu Gott, Herr, hilf mir, diesen Panzer anzuziehen, hilf mir, diesen Helm anzuziehen, hilf mir, dieses Schwert des Wortes Gottes in die Hand zu nehmen, diese Stiefel, die Bereitschaft, mit das Evangelium zu verkündigen, dann muss der Satan fliehen. Was interessant ist, wenn wir schauen, was Lukas zu diesem Fliehen schreibt, da steht auch eine interessante Warnung drin in Lukas 4, Vers 13, wo es um diese Versuchung Jesu geht. Er schreibt, und nachdem der Teufel alle Versuchung vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Wir denken manchmal, jetzt habe ich gesiegt, jetzt ist er erledigt. Und dann können wir mal so richtig chillen, ne? Der Feind ist besiegt. Für eine Zeit lang. Dessen musst du dir immer bewusst sein, unsere Siege, sie sind immer zeitlich. Eine Zeit lang flieht der Satan, dann versucht er Kraft zu sammeln, dann kommt er wieder. Auch beim Herrn Jesus war es so, er hat später immer wieder versucht, den Herrn Jesus anzugreifen, durch Menschen, durch diese Sadduzäer, Pharisäer, wie sie auch immer hießen. Was will ich damit sagen? Es wird immer geistlichen Kampf geben. Es ist nicht so, dass wir sagen, so, jetzt haben wir gekämpft, die nächsten 50 Jahre gibt es keinen Kampf. Du wirst dein Leben lang kämpfen müssen. Du wirst dein Leben lang widerstehen müssen. Und das ist nicht erschreckend, denn ein Leben lang wird Gott dir helfen. Er wird immer dabei sein, aber bitte lass nicht nach. Wir müssen permanent widerstehen, bis zum Tod. Absonderung von der Sünde. Und es gibt einen Begriff im Englischen, im englischen Sprachraum wird darüber öfter gepredigt, interessanterweise eben bei uns in Deutschland eher selten. Separation, Absonderung. Absonderung von der Sünde und Absonderung von der Welt. Wenn du siehst, es ist Sünde, geh nicht mit. Ja, geh nicht mit. Und erst mit unserem Tod sondern wir uns dann erst recht von aller Sünde ab. Da ist das Ende aller Kämpfe, das kommt. Und wie es beim Herrn Jesus war, die Engel kamen und dienten ihm, als der Teufel floh. Ähnlich ist es bei uns. Es kommt ein Ende dieses Kampfes und danach kommt die Herrlichkeit, danach kommt der Lohn. Aber eben, wie gesagt, die Grundlage und das Fundament für den öffentlichen Dienst, das war so beim Herrn Jesus hier, vor seinem öffentlichen Dienst merken wir große Versuchungen und das Fundament und die Grundlage war der Sieg im privaten Bereich. Du musst in deinem privaten Bereich, in deinem Herzen, in deinem Leben siegen. Wenn du da keinen Sieg hast, kannst du es vergessen, in der Öffentlichkeit zu siegen. Du wirst in der Öffentlichkeit nie siegen, solange du bei dir zu Hause, auf deinem PC oder sonst wo in deinem Bücherregal irgendwelche Dinge hast, die Gottes Wort widersprechen. Man kann zu Hause, kann man das schönen und dann rausgehen als Glaubensheld. Du wirst keinen Erfolg haben. Der Teufel wird kommen, er wird dich da draußen besiegen. Fang zu Hause an, fang in deinem Herzen vor allem an. Fang in deinem privaten Bereich an. Und die Grundlage ist, wie gesagt, der Sieg im privaten Bereich. Deshalb widersteht der Sünde, dann könnt ihr wirklich Vorbild und Licht für die Welt sein. Und dass es immer geht zu widerstehen, dafür habe ich hier noch eine Kleinigkeit mitgebracht, die ich euch zeigen möchte. Aktuell haben wir in Deutschland Möglichkeiten ohne Ende, wo wir Jesus Christus bekennen können, sei es mit einem T-Shirt oder so, ja, oder mit einem Aufkleber auf dem Auto. Lass dir doch einen Bibelvers auf ein T-Shirt drucken und zieh das doch an. verteil doch Neue Testamente, noch geht das oder irgendwas. Es gibt immer Möglichkeiten. Es gibt ganz andere Länder, da ist die Verkündigung des Evangeliums nicht möglich, da sitzen Christen im Gefängnis. Und ich habe euch ein Beispiel mitgebracht. Es gab zur Zeit der Sowjetunion, ist schon ewig her, das ist alles vor eurer Zeit, gab es Christen in der Sowjetunion, die für ihren Glauben und für die Verkündigung in die Gefängnisse kamen. Für solche Veranstaltungen wie heute hier wäre Bastl, Thomas, Joel und ich für mindestens 5 bis 10 Jahre in den Knast gewandert. Und sie gingen in den Knast. Sie haben gesagt, das nehmen wir in Kauf, damit wir aber den Jugendlichen wenigstens diese eine Predigt sagen können, weil davon hängt vieles ab. Davon werden Weichen gestellt und hoffentlich sehen wir diese Jugendlichen in der Ewigkeit wieder. Und jetzt saßen sie dort 5, 10, manche 20 Jahre im Gefängnis und Gottes Wort hatten sie im Gedächtnis, weil sie es auswendig gelernt hatten. Aber sie freuten sich riesig oder würden sich freuen, wenn sie Gottes Wort auch hätten lesen können. Du kannst nicht die ganze Bibel auswendig können. Und da gab es Christen in der Freiheit, die haben für die Christen im Gefängnis gebetet und sie dachten, Mensch, muss doch irgendwie möglich werden. Und dann haben sie tatsächlich Bibelteile so klein gedruckt. Das hier ist Matthäus Evangelium in russischer Sprache. Das Ding hier ist über 40 Jahre alt. Das haben sie damals gedruckt, haben es ins Brot eingebacken und das Brot als Paket da mit ins Gefängnis gegeben und die Brüder, die im Gefängnis waren, haben das Brot aufgebrochen, haben die Dinge rausgeholt. Jetzt hast du aber ein Problem. Es gibt ja immer wieder Durchsuchungen im Gefängnis. Und wenn sie das gefunden hätten, gäbe es direkt mal 2, 3, 4, 5 Jahre on top noch zusätzlich. Also was muss man, das muss man irgendwie verstecken. Wie versteckt man es? Und da hat Gott den Christen in der Freiheit die Weisheit gegeben, das hier ist kein Papier. Vor 40 Jahren haben sie es schon auf Plastik gedruckt. Ja, ist wahrscheinlich nicht umweltfreundlich, gehe ich mal davon aus. Aber es ist umweltfreundlich, denn dadurch kam Gottes Wort ins Gefängnis. Und wenn die Durchsuchung kam, dazu das Glas Wasser, keine Angst, ohne Gift, konnte man das schön da in den Tee oder in die Gemüsesuppe oder sonst wo reintun. Und niemand hat es mehr gefunden. Keiner durchsucht die Suppe. Und dann kann man das da schön wieder rausholen. Und weil das Plastik ist, trocknet es und man hat es wieder da. Wege und Möglichkeiten gibt es immer. Gott öffnet Türen und wenn wir keine Türen sehen, da können wir Gott bitten, dass Gott uns Türen öffnet. Und da möchte ich euch ermutigen, bleibt standhaft, widersteht den Versuchungen. Gebt nicht nach. Ihr seid die Generation, die das Evangelium weiterträgt. Und ja, Malachi-Jugendtag, warum heißt das Malachi? Weil vor über 20 Jahren sich Brüder zusammensetzten, aufgrund vom letzten Buch im Alten Testament, Malachi 3. Und da steht es unter anderem, dass Gott damals durch den Propheten Malachi zum Volk Israel gesprochen hat. Und es heißt dort in Vers 16, Malachi 3, Vers 16, da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten. Und der Herr achtete darauf und hörte es, und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Und diese Menschen gab es damals, 400 vor Christus, die setzten sich hin, sie sagten, das, was Gott sagt, das befolgen wir. Und wir merken, da wurde ein Gedenkbuch vor Gott geschrieben. Das Gedenkbuch wird bis heute geschrieben. Gott weiß auch, dass wir heute hier sitzen. Und eben vor etwa 20 Jahren setzten sich Brüder zusammen, die sagten, wir wollen dafür einstehen, die Bibel ist Gottes Wort. Von Anfang bis zum Ende ist irrtumsfrei, ist von Gott inspiriert. Das wollen wir in die Welt tragen. Und wisst ihr, einer dieser Brüder ist schon beim Herrn, der ist schon in der Ewigkeit. 2 andere Brüder sind schon alt und gesundheitlich angeschlagen, die können bei den Veranstaltungen nicht mehr dabei sein. Wir dürfen die nächste Generation sein. Und ich hoffe, dass das nicht mit uns endet, sondern dass ihr die nächste Generation seid, die da weitermachen, die Gottes Wort weitertragen. Deshalb dieser Tag heute hier, deshalb heißt es heute, heute triffst du eine Entscheidung. Du triffst heute eine Entscheidung, wie es weitergeht, ob du Gottes Wort weiterträgst. Darauf kommt es an. Lass mich zum Abschluss noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du uns in deinem Wort viele Beispiele gibst, wie wir widerstehen können, dass wir auch generell dein Wort haben, dass wir mit dein Wort, durch dein Wort allen listigen Anläufen des Teufels und allen seinen feurigen Pfeilen widerstehen können. Wir danken dir, dass wir dein Wort in unserer Sprache haben, dass wir es lesen dürfen. Bitte hilf uns, dass wir dein Wort wirklich lieben lernen, dass wir uns die Zeit dafür nehmen. Bitte hilf uns, die Versuchungen zu erkennen. Bitte hilf uns, die Fallen zu erkennen. Bitte hilf uns, zu widerstehen, auch wenn es manchmal nicht so einfach ist. Ich bitte dich für die Jugend heute hier. Bitte hilf du jedem, der heute hier ist, wirklich standhaft zu sein, den Versuchungen zu fliehen. Und Herr Jesus, wir glauben daran, dass du verheißen hast, du bist mit uns bis zum Ende des Zeitalters und du gibst die Kraft, hilf uns, dass wir nicht auf uns vertrauen, schenk uns die richtigen Worte, dort in unserem Alltag, wo wir sind, wirklich eine echte Reform einzuleiten, wirklich den Menschen dein Wort zu zeigen und ja, auch gute Wegweiser zu sein, um den Menschen den Weg zu dir, dem einzigen Weg der Wahrheit zu zeigen, der du das Leben schenkst. Bitte segne du weiter diesen Tag hier und wir sind dankbar, dass wir hier jetzt Gemeinschaft haben können. Bitte segne auch weiterhin. Amen.